Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation. Mit Tobias Schmidt. Live aus dem Quadriga Café.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Berlin Mitte Talk. Dem neuen Podcast von Politik und Kommunikation. Ich bin Tobias Schmidt, Moderator und Podcast-Host. In dieser Folge spreche ich live im Quadriga Café und vor Publikum mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Dürr über seine Pläne zum Wiederaufbau der FDP. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zum Berlin Mitte Talk, dem neuen Podcast von Politik und Kommunikation. Heute live aus dem Quadriga Café in Berlin Mitte. Und ich freue mich, zu dieser Podcast-Premiere einen ganz besonderen Gast zu haben, den Bundesvorsitzenden der Freien Demokraten, Christian Dürr. Herr Dürr, schön, dass Sie da sind.
Moin, vielen Dank für die Einladung und für die Ehre, an der Premiere teilnehmen zu dürfen.
Und ich dachte mir, ich fange mal mit einer ganz leichten Einstiegsfrage an, weil es eine Sache ist, die ich mich tatsächlich heute in Vorbereitung gefragt habe. Von wo genau sind Sie heute angereist? Oder anders gefragt, haben Sie noch eine Wohnung in Berlin?
Ja, ich habe tatsächlich noch eine Wohnung in Berlin. Das war nach der neuen Aufgabe auch sinnvoll und notwendig. Gestern Abend war ich auf dem Landesfest Niedersachsen. Das sind ja die üblichen Sommerfeste, die jetzt so in Berlin-Mitte stattfinden. Und ich bin ein bisschen zu spät ins Bett gegangen, sage ich jetzt selbstkritisch. Aber habe den Tag mit einigen Terminen verbracht und komme gerade von einer anderen Veranstaltung.
Okay, und das heißt, das Büro im Genscherhaus ist dann tatsächlich auch Hauptarbeitsplatz?
Das ist der Hauptarbeitsplatz, sofern ich im Büro bin. Die Jobbeschreibung bringt es mit sich, nicht nur im Büro zu sein, sondern auch bei tollen Veranstaltungen wie hier heute.
Oder Homeoffice.
Oder Homeoffice, ja. Ich bin ja Niedersachse, freue mich so ein bisschen, wenn ich das teasern darf für die Podcast-Zuhörer, dass hier, darf man Marken sagen oder ist es jetzt verboten? Ist es Product Placement? Dass da Becksbier steht, weil mit dem bin ich sozusagen aufgewachsen. Also ab 18 selbstverständlich vorher nicht, aber das ist sozusagen so ein bisschen das regionale Heimatbier, weil ich Niedersachse bin und um die Ecke von Bremen wohne.
Seit etwas über einem Monat sind Sie jetzt gewählter Parteivorsitzender der FDP, zuvor seit 2021 Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag. Was macht Sie zu genau dem richtigen Mann jetzt gerade für den Wiederaufbau der FDP in der außerparlamentarischen Opposition?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, keine leichte zu Beginn, also Selbstlob stinkt. Also ich habe mir, das will ich offen gestehen, nach einer krachenden Wahlniederlage für meine Partei, wir kommen ja gleich noch auf die politische Landschaft wahrscheinlich zu sprechen, ich glaube, diese Bundestagswahl hat gezeigt, dass die Mitte insgesamt ein Problem hat. Meine Partei hat es die parlamentarische Existenz gekostet und ich habe mich gefragt, was hast du vor und was aus deiner Sicht kann freidemokratische Politik auch in den kommenden Jahren leisten? Und da habe ich mir auch ein bisschen Zeit genommen und habe nach 2-3 Wochen gesagt, nee, ich habe Lust dazu. Ich habe Lust dazu, auch weiterhin, auch in der Phase jetzt bis 2029, mutmaßlich bis zur nächsten Bundestagswahl, eine deutliche Stimme des Liberalismus zu sein. Und deswegen habe ich mich entschieden zu kandidieren. Und dankenswerterweise hat mich am Bundesparteitag im Mai dann auch zum Vorsitzenden gewählt.
Waren Sie am Ende, kann man sagen, alternativlos oder war es logisch, dass es auf Sie hinausgelaufen ist?
Also das Wort hat früher schon Kritik bei mir hervorgerufen. Niemand ist alternativlos und niemand ist unersetzlich. Das gilt für jeden. Ich denke, dass ich die richtige Person zur richtigen Zeit bin, aber eins habe ich betont. Christian Dürr wird nicht als eine Person in Deutschland den politischen Liberalismus sozusagen retten, um jetzt ein bisschen zu übertreiben. Das ist eine Teamaufgabe. Der Parteitag der Freien Demokraten im Mai hier in Berlin stand unter dem Motto, es fängt mit dir an, das gilt für uns, aber ich glaube, wir sind insgesamt in einer spannenden, herausfordernden Zeit für Deutschland und da kommt es wieder auf den Einzelnen an und deswegen glaube ich auch, dass liberale Ideen eine Rolle spielen müssen.
Ja, nicht nur Deutschland ist in einer herausfordernden Zeit, sondern eben auch der Liberalismus in Deutschland, vor allem der parteigebundene Liberalismus in Form der FDP. Die Realität heißt jetzt erstmal 4 Jahre außerparlamentarische Opposition. Wenn man jetzt in die Vergangenheit schaut, in diesem Jahrtausend hat die FDP 2-mal regiert, ist danach 2-mal aus dem Parlament geflogen und aus der Opposition heraus hat die FDP die letzten Male zumindest immer 2-stellige Ergebnisse geholt. Also muss man nicht eigentlich, wenn man etwas positiv in die Zukunft schaut, sagen, die FDP kann Opposition dann doch deutlich besser als das Regieren?
Wir müssen uns selbstkritisch hinterfragen, weil die Analyse ist natürlich erstmal richtig. Mein Wunsch wäre, dass das die beiden Male für dieses Jahrtausend dann auch gewesen ist und danach es besser läuft. Ja, man muss sich selbstkritisch an der Stelle fragen, auch welche Fehler man in Regierungsverantwortung gemacht hat. Ich glaube, wenn drei Partner zusammenarbeiten, ist keiner frei von Schuld, auch wir nicht. Und gleichzeitig schaue ich auf Deutschland in einer Situation, in der nach einer Bundestagswahl leider die Ränder die strahlenden Sieger waren, nicht die Parteien, nicht die etablierten Parteien der Mitte in Deutschland. Und das, was ich die letzten Wochen gemacht habe, nicht erst seit der Wahl als Parteivorsitzender, sondern auch in den Wochen zuvor, ist richtig viel mit Menschen zu sprechen. Und daraus kommen zwei Analysen für mich, wenn ich es ganz kurz zusammenfassen darf, Herr Schmidt. Erstens, Menschen in Deutschland wollen, dass Politiker auch zuhören können und nicht nur am Senden sind. Zweitens, Menschen wünschen sich von Politikern auch Mut, Neues zu wagen und anderes vorzuschlagen. Ich habe den Eindruck, die Mitte in Deutschland, die politische Mitte leidet darunter, dass es zu wenig Mut gibt, zu wenig Reformmut. Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht, Udo De Fabio, hat das als konzeptionell entleerte Mitte beschrieben. Ich glaube, er ist da sehr nah an der Realität und auch an der Wahrnehmung der Menschen. Und ich bin davon überzeugt, dass eine liberale Partei mehr leisten kann. Und da will ich meinen Beitrag leisten.
Jetzt ist es natürlich in der Opposition immer etwas einfacher, möglichst breite Wählerallianzen zu bilden, die man dann in der Regierung möglicherweise nicht alle gleichermaßen bedienen kann. Für die FDP würde ich jetzt mal so pauschal analysieren, dass es auf der einen Seite eine eher ältere, eher konservativere, besitzstandswahrende Gruppe gibt und auf der anderen Seite eher eine jüngere, progressivere, dynamische Gruppe von Aufsteigern und Leistungsträgern. Ist das vielleicht auch ein Kern des Problems gewesen, dass die FDP diese Allianz, die sie ja zweimal in Wahlen schmieden konnte, dann am Endeffekt in der Regierung nicht so zusammenhalten konnte?
Es ist eine Wählerkoalition, wenn man so will, die Ansprüche hat, auch an Mut in Regierungsverantwortung insbesondere. Und dieser Anspruch, dem sind wir nicht gerecht worden. Ich glaube, dass die gesamte ehemalige Bundesregierung nicht dem gerecht worden ist. Sie ist deshalb auch abgewählt worden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, die einen sind Besitzstandsfahrer, also ein Teil der FDP-Wähler, und die anderen freuen sich über ganz viel Leistung und Aufstieg. Also die Idee, Pilot des eigenen Lebens zu sein, ich glaube, das ist inhärent für alle diejenigen, die sich für freidemokratische Politik interessieren. Also da gibt es jetzt nicht so zwei Gruppen aus meiner Sicht, sondern das ist ein Mindset, würde ich sagen. Und dieser Mindset muss dann auch durch diejenigen, die in Verantwortung sind, erfüllt werden.
Okay, lassen wir die Vergangenheit mal ruhen und blicken in die Zukunft. Wir sind ja für die Zukunft gewählt und nicht für die Vergangenheit. Und ich würde gerne wissen, auf welche Themen und auf welche Köpfe Sie beim Wiederaufbau der FDP setzen. Fangen wir mit den Köpfen an. Ich glaube, die wichtigste Person für jeden Parteivorsitzenden ist die Generalsekretärin. Das ist jetzt bei der FDP auch wieder eine Frau. Nicole Büttner, Gründerin des KI-Unternehmens Merantix Momentum, aktiv im Startup-Verband Kapital 40 unter 40. War das Ihre persönliche Wahl?
Ja, das ist, kann ich deshalb ganz offen sagen, weil das nach der Satzung fast jeder Partei, glaube ich, also der FDP in jedem Fall und die anderen, die Generalsekretäre haben auch so festgelegt ist, dass der oder die Parteivorsitzende einen Vorschlag macht für das Amt des Generalsekretärs. Insofern ist es ausdrücklich meine Wahl. Ich glaube, und da verrate ich, glaube ich, kein Geheimnis, als ich Nicole Büttner gefragt habe, war sie auch selbst überrascht. Und ich gebe zu, meiner Partei waren auch viele überrascht. Mich jemanden zu nehmen, der
in
jetzt...
In der Öffentlichkeit auch, in den Medien.
In der Öffentlichkeit auch, genau. Genau, weil jetzt, wenn man von draußen auf so eine Partei guckt, dann gibt es ja manchmal auch gewisse Stereotypen und so erwartbare Dinge nach dem Motto, da ist die eine Person, die war da schon in landespolitischer oder anderer Verantwortung, na dann wird diese Person wahrscheinlich jetzt aufsteigen. Und da hatten, glaube ich, wenige, auch bei uns, Nicole Büttner auf dem Zettel. Ich habe gesagt, ich möchte in dieser Phase meiner Partei auch bewusst andere Wege gehen. Und zwar jemanden zu nehmen, der aktiv unternehmerisch tätig ist. Jemanden zu nehmen, der erfolgreich auch wirtschaftlich bewiesen hat, dass sie was leisten kann, Unternehmen aufbauen kann in einer Branche, von der ja in Berlin irgendwie alle sprechen. Und sagen wir mal jetzt ganz ehrlich, und das sage ich selbstkritisch, denn ich habe mal Wirtschaftswissenschaften studiert vor vielen Jahren. Jetzt muss ich als Politiker hinzufügen, ich habe mein Studium auch abgeschlossen, ich bin Diplomökonom, aber ich habe kein technologisches Studium gehabt und kein IT-Studium. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn Politiker von KI reden, dann ist es ein bisschen wie der Blinde von der Farbe, sage das auch selbstkritisch, und jemand zu haben, der das live und in Farbe lebt und macht, ist ein super Vorteil. Und gleichzeitig ist Nicole Büttner jetzt nicht vor 3,5 Wochen in die FDP eingetreten, sondern seit 20 Jahren Mitglied. Also jemand, der sich frühzeitig bekannt hat im Leben.
Aber noch nie Mandatsträgerin
gewesen. Genau, noch nie Mandatsträgerin war, noch nicht, wenn man so will, Landesvorsitzende war oder ähnliches. Und genau so auch ein Vorstand, ich betrachte das Wort divers da bewusst aus einer anderen Perspektive zusammenzustellen, war mein Ziel. Wenn ich beispielsweise an Henning Höhne denke, der Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen ist und Fraktionsvorsitzender, das ist ein anderes Profil. Oder weitergedacht, auch ein neues Gesicht mit Susanne Seehofer aus Bayern, die in der Privatwirtschaft arbeitet und seit einigen Jahren für die FDP ehrenamtlich Politik macht. Das sind neue Gesichter, die auch neue Perspektiven reinbringen, gerade in Zeiten, wo es auch eine Erneuerung meiner Partei braucht.
Trotzdem ist natürlich ein altgedientes Gesicht weiterhin im Parteivorstand als stellvertretender Parteivorsitzender dabei. Das ist Wolfgang Kubicki, der als Begründung für seine Kandidatur auch gesagt hat, unter anderem, Sie kennen das Zitat, dass es an FDP-Politikern fehlt, die breit wahrgenommen werden. War das ein kleiner Seitenhieb gegenüber dem restlichen Parteivorstand oder hat er einfach recht?
Nein, also einerseits ist es gut, jemanden zu haben, der breit wahrgenommen wird. Das ist bei Wolfgang Kubicki glücklicherweise gewährleistet. Aber ich will mal die Liste fortsetzen. Mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann haben wir auch jemanden im Präsidium. Sie ist ja Chefin der Delegation der FDP im Europaparlament, die auch mit an Bord ist. Aber genau das meine ich vorhin mit divers. Das ist genau die Mischung, auch die Erfahrung, die es macht. Ich kenne beide seit vielen Jahren. Wir haben damals auch 2013 angefangen zu arbeiten an einer Erneuerung der Partei. Also insofern ist es gut, Menschen an Bord zu haben, die ganz viel parteipolitische Erfahrung mitbringen und gleichzeitig solche, die auch neue Aspekte mit reinbringen.
Jetzt ist, steht Nicole Bündner wahrscheinlich auch mit ihrer Person so ein bisschen für die Aufstiegsgeschichte der FDP, weil sie eben ja nicht diese Parteikarriere durchmachen musste, um dann am Ende ganz oben als Generalsekretärin oder an zweiter Stelle als Generalsekretärin rauszukommen. Generalsekretäre sind ja für gewöhnlich Impuls- und Ideengeber ihrer Parteien, besonders in der Opposition. Welche Ideen bringt denn Nicole Büttner mit?
Also ich habe ja vorhin über KI ein bisschen was erzählt und den beruflichen Hintergrund von Nicole Büttner und gleichzeitig werden wir, ich habe von Erneuerung der FDP gesprochen, insbesondere in der Art und Weise, wie wir arbeiten, auch untereinander arbeiten, neue Technologien einsetzen. Ich will jetzt noch nicht zu viel teasern, aber so viel, also insofern, ich sage es jetzt zum ersten Mal so ein bisschen öffentlicher, insofern hat diese Podcast-Premiere da einen Vorteil, aber da wird auch künstliche Intelligenz eine Rolle spielen, Parteiarbeit anders zu machen als in der Vergangenheit und als es andere politische Marktbegleiter tun. Das sind Ideen, die eine Generalsekretärin mitbringt, die KI-Expertin ist.
Liebe P&K-Hörerinnen und Hörer, stay tuned, was da noch
jetzt
so
kommt. Jetzt kommt sofort die Tickermeldung und ich kriege Stress im Laden. Nein, alles gut, Scherz beiseite, aber da wollen wir, ich habe vorhin von Zuhören gesprochen, Herr Schmidt, ganz bewusst, weil das ist die Idee dahinter. Wir wollen uns nicht auf uns selbst beschränken, sondern zuhören, da, wo die Menschen sagen, liebe Politik, das ist das eigentliche Problem. Und irgendwie haben wir das Gefühl, eure Debatten sind davon entrückt.
Kommen wir mal von den Köpfen zu den Inhalten für den Wiederaufbau der FDP. Zuletzt waren da häufig die Themen Wirtschaft und Finanzen im Vordergrund, werden es wahrscheinlich auch zukünftig wieder sein. Trotzdem, Technologie, KI klang gerade an. Was sind neben diesen, ich sag's mal, Klassiker-Themen der FDP, weitere Themen, die in der außerparlamentarischen Opposition im Fokus stehen werden?
Ich fange, wenn ich darf, einen Schritt früher an, nämlich bei der Kategorisierung der Themen. Was wir festgestellt haben in den letzten Wochen, was ich auch festgestellt habe, Menschen in Deutschland wachen nicht morgens auf und sagen, Mensch, ich wollte mal über Finanzpolitik nachdenken. So ist nicht die Lebenswirklichkeit von 82, 83 Millionen Menschen. Die denken darüber nach, ist die Kinderbetreuung heute gewährleistet und kann ich ins Unternehmen fahren zu meinem Job oder ist die Gruppe wieder geschlossen, weil die Fachkraft an diesem Tag krank ist und die Gruppe nicht eröffnet werden darf. Ein Problem, was wir in Niedersachsen haben. Ich bin selbst Vater, nicht mehr im Kindergartenalter die Kinder, aber kenne das noch von damals. Das sind ganz reale Herausforderungen. Kann man sagen, ist jetzt ein bildungspolitisches Thema, aber so denken Menschen nicht, die morgens aufwachen und sich die Frage stellen, ob die Kita-Gruppe auf hat. Die stellen sich aber die Frage, wenn ich hart arbeite, wird auch als Berufseinsteiger gut ausgebildet, 50% meines Gehalts weggenommen, weil ich hohe Steuern zahle, aber auch Sozialversicherungsabgaben habe, die der Tatsache geschuldet sind, dass sich dieses Land verändert, in den letzten Jahren schon verändert hat und auch in Zukunft verändern wird. Menschen wissen, dass Deutschland ein großes demografisches Problem hat und ich füge hinzu, das, was ich jetzt sage, hat nichts mit Altersdiskriminierung zu tun. Mein Vater ist 84 Jahre alt geworden diesem Jahr und sozialer, infrastruktureller Bestandteil meiner Familie, weil er teilweise die Kinderbetreuung übernimmt, wenn ich hier in Berlin bin und meine Frau arbeitet. Aber wir haben da eine Herausforderung, die, und Sie haben das Wort vorhin gesagt, das Aufstiegsversprechen in Frage stellt. Das macht Menschen ernsthafte Sorgen. Und Sie haben jetzt nicht den Eindruck, dass bisher Politik in Deutschland solche großen Probleme, die dieses Land besonders hat, wirklich angeht. Und das muss Aufgabe einer Partei wie der FDP sein, da auch zu neuen Ideen zu kommen. Jetzt habe ich zu lange geredet, aber einen Abschlusssatz will ich machen, Herr Schmidt. Das ist ein Grund, warum ich mir vorgenommen habe, im Rahmen der Erarbeitung eines Grundsatzprogramms sehr konkret Lösungen auf solche Herausforderungen zu finden.
Sie sprechen das Grundsatzprogramm an, dazu hatte ich mir auch was notiert. Wie läuft es ab? Wird es da eine Grundsatzkommission geben? Ich meine, das hat ja die CDU vor 3 Jahren, glaube ich, vorgemacht, wie man es macht. Bei der SPD habe ich es auch irgendwie nebenbei gehört, dass sie es jetzt auch machen wollen, irgendwie mit Start beim Parteitag am Freitag. Wie ist da der zeitliche Ablauf oder ist es gerade erstmal nur eine Idee und es wird jetzt angestoßen?
Nee, wir sind schon ein bisschen weiter tatsächlich. Eine Programmkommission ist ins Leben gerufen und gleichzeitig erarbeiten wir die Rahmenbedingungen. Ich möchte nicht eine Partei sein, die im eigenen Saft schmort und sich fragt, was haben wir in den letzten 70 Jahren so gehabt und was könnte man daraus für die Zukunft lernen, sondern genau die Öffnung, von der ich vorhin sprach und das Zuhören, muss sich auch in diesem Prozess abbilden können. Das heißt, die Veranstaltungen, die wir dazu machen, werden öffentlich sein. Das wird nicht interne Zirkelei sein, sondern mit dem Ziel, sehr bewusst, ich habe vorhin ein paar Herausforderungen von Familien angesprochen, sehr bewusst sowas mit aufzunehmen und auch zuzuhören, denn daraus kann dann nur Neues erwachsen. Wenn man nur auf den eigenen Laden schaut, nur im eigenen Laden sitzt, wird das nicht passieren.
Dann schauen wir doch mal auf die anderen und stellen uns die Frage, wo ist denn langfristig der angestammte Platz der FDP im politischen Koordinatensystem der Bundesrepublik Deutschland? Ist es zwischen Union und Grüne, wie in der Sitzverteilung des letzten Bundestages? Oder ist es nicht vielleicht doch eher rund um die Union oder schrittweise in vielleicht wirtschaftsfinanzpolitischen Fragen auf der rechten Seite der Union, um vielleicht enttäuschte Merz-Linnemann-Wähler abzugreifen? Also wo würde sich die FDP selber positionieren?
Also ich habe es mal so beschrieben, weil ich glaube, das klassische Rechts-Links, dann wird teilweise natürlich spätestens mit der Abspaltung bei der Linkspartei von Hufeisen gesprochen, alles nachvollziehbar aus politikwissenschaftlicher Sicht. Aber gleichzeitig meine ich, dass die Idee einer Partei, die auf Eigenverantwortung setzt, auf der einen Seite, das heißt Menschen auch was abverlangt und Menschen nicht als den kleinen Mann bezeichnet, sondern als jemand, der sein Leben selbst in die Hand nehmen will oder sie und auf der anderen Seite auf Freiheit setzt. Ich glaube, die FDP als politische Partei ist so ein bisschen was wie ein eigenes Lager. Da könnte man jetzt sagen, da sind wir einerseits Mutterseelen allein, aber andererseits auch exklusiv unterwegs. Und da fällt es mir nicht nur schwer, sondern ich halte es für fast unmöglich zu sagen. Und das ist jetzt genau die Positionierung zwischen anderen. Ich definiere mich nicht in der Distanz zu einer anderen Partei, sondern aus eigener Überzeugung heraus. Und das ist für mich nicht nur eine Mindset-Frage, sondern ich glaube, alles andere würde auch die Realität einer FDP nicht abbilden.
Die wahrscheinlich größte Herausforderung in den nächsten 4 Jahren für Sie und für die FDP wird es sein, im Diskurs zu bleiben, in den Medien zu bleiben und stattzufinden. Ganz platt gefragt, wie wollen Sie das schaffen?
Ich habe vorhin über den Prozess Grundsatzprogramm besprochen. Ich habe auch davon gesprochen, dass das keine philosophische Literaturstube wird, sondern sehr bewusst über konkrete Konzepte gesprochen wird. Ich habe bei meiner Rede auf dem Bundesparteitag genau das Demografiethema, was ich gerade schon erwähnt habe, adressiert. In der Zeit, damals sage ich jetzt schon fast, so lange ist noch gar nicht her, guter Monat, also Mitte Mai ist durch die Bundesarbeitsministerin die neue diskutiert worden, ob man bei der Rentenversicherung, weil klar war, dass die Ausgaben steigen werden, aufgrund der demografischen Situation jetzt auch Selbstständige in die Rentenversicherung einzahlen sollten. Das ist eine super Idee, weil so ein Selbstständiger ist im Durchschnitt 50 Jahre alt, ein Arbeitnehmer ist 44 Jahre alt. Das heißt, das Demografieproblem löst man damit offensichtlich schon mal nicht. Und wenn man jemanden zur Einzahlung zwingt, dann kriegt er auch Ansprüche aus dem System heraus. Also kein Lösungsansatz, so ein bisschen, finde ich, Berlin-Mitte-Gerede. Ich habe gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mal out of the box denken? Wie wäre es denn, wenn wir so weit gehen und dass junge Menschen, die vielleicht nicht in einem hochbezahlten Job unterwegs sind, sondern im Niedriglohnsektor, mit jemand, der Anfang 20 ist, gerade ins Arbeitsleben startet, zu einem niedrigeren Lohn beschäftigt ist, aber Vollzeit arbeitet und sich gegen die Couch entschieden hat, also für Leistung entschieden hat. Wie wäre es, verrückte Idee, Herr Schmidt, wir entlassen so jemanden aus dem System der gesetzlichen Rentenversicherung und die Beiträge Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden kapitalgedeckt angelegt. Im System der gesetzlichen Rentenversicherung ist so jemand nach 47 Arbeitsjahren Bittsteller beim Staat, weil die gesetzliche Rente niemals ausreichen wird. In der anderen Welt, die ich gerade beschrieben habe, könnte so jemand auf einen Kapitalstock von gut 900.000 Euro fast 1 Million Euro zurückgreifen, wenn man Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge anlegen würde, kapitalgedeckt. Was für ein Gamechanger für einen Menschen, wo Sie jetzt wahrscheinlich sagen würden, na, das ist doch kein typischer FDP-Wähler. Ja, aber das ist jemand, der sich für Leistung entschieden hat. Und das sind Ideen, das ist mal ein kurzer Einblick, wo ich glaube, da braucht dieses Land mehr davon. Mir ist klar, dass politische Mitbewerber auch im Bundestag jetzt sagen werden, ja, das geht doch nicht und da ist doch hier ein Problem und da ein Problem. Ja, wenn wir weiter so denken, dann werden wir dieses Land nicht auf den Reformkurs bringen, den es dringend braucht. Und da muss eine liberale Partei auch in der APO Ideengeber sein, ganz konkrete Lösungen vorzuschlagen, die reale Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben, gerade von jungen Menschen.
Okay, das heißt, ich fasse zusammen, die Strategie, in die Medien zu kommen und in den Medien zu bleiben, ist Inhalte zu setzen und eigene Vorschläge zu machen für die drängenden Probleme im Land.
Ja, ich habe mir, als ich mir überlegt habe, für das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren, nicht die Frage gestellt, was ist jetzt die eine geniale Strategie, wie man eine Partei wie die FDP zurück in den Bundestag führt, sondern ich habe mir die Frage gestellt und damit für Sie die Frage für mich auch beantwortet, weshalb ich kandidiere, warum braucht es eine Partei wie die FDP eigentlich? Das, was ich Ihnen gerade vorgeschlagen habe, werden Sie von keiner anderen Partei hören. Never ever. Würde ich jetzt mal Brief und Siegel drauf geben, weil die Kritik zu diesem Vorschlag habe ich öffentlich ja schon vernommen. Kurzum, wenn man eine solche Partei nicht hätte, die solche Vorschläge macht, dann müsste man sie erfinden.
Jetzt gibt es ja eine Art Blaupause. Vor 12 Jahren ist die FDP schon mal aus dem Parlament ausgeschieden. Damals wurde dann ihr Vorgänger Christian Lindner zum Parteivorsitzenden gewählt. Und Lindner ist ja jemand, der als Person stark polarisiert im Guten wie im Schlechten, je nachdem, in welches Milieu man geht, wen man fragt. Ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe, wenn ich feststelle, dass das bei Ihnen in dem Maße nicht so stark der Fall ist. Ist das in der APO nicht auch eine zusätzliche Herausforderung? Oder wäre es einfacher, sage ich mal, wie nach der Art von Wolfgang Kubicki oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann, stärker zu polarisieren, sodass wahrscheinlich jeder in Deutschland irgendeine Meinung zu hat?
Also polarisieren, auf den Punkt bringen, ist durchaus ein politisches Instrument. Das will ich gar nicht kleinreden. Und gleichzeitig sind wir heute in ganz anderen Zeiten als 2013. Und das, was Menschen, merke ich, wenn man mit ihnen redet, sie wollen nicht nur die Zustützung. Das nochmal, ich bin auch ein leidenschaftlicher parlamentarischer Debattenredner gewesen. Da war ich jetzt auch jetzt nicht immer ein Kind von Traurigkeit. Und bitte, ehemalige Kollegen im Nachnamen, Entschuldigung, wenn ich jemandem zu nahe getreten bin. Aber das ist das eine. Das andere ist, dieses Land braucht wirklich Veränderung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es darum geht, das Leben der Menschen besser zu machen, nicht in einem bemutternden Staat, der jetzt anfängt, immer noch größer zu werden. Ich halte es für ein reales Problem, dass, und jetzt bin ich schon fast wieder zu politisch, dass eine neue Bundesregierung ihr Heil darin sucht, den Staat größer zu machen. Das ist nicht die Lösung. Und so aus der Perspektive komme ich. Sie sehen, dass dabei mir durchaus auch ein bisschen, ich hatte fast gesagt, Benzin im Blut ist, aber ich weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf.
Genau, und gerade weil die Medienöffentlichkeit für Sie in der außerparlamentarischen Opposition so wichtig ist, möchte ich Ihnen die restliche Sendezeit die Gelegenheit geben, die Bundesregierung zu kritisieren. Finanzminister Klingbeil hat heute seinen Haushalt vorgestellt, 143 Milliarden Euro Neuverschuldung in 2025. Zur Info, Sie hatten damals mit 51 Milliarden geplant in einem Entwurf, der dann nicht wahr geworden ist. Und jedes Jahr steigt die Neuverschuldung. Bis 2029 will der Bund insgesamt 850 Milliarden Euro aufnehmen. Was sagen Sie dazu?
Es sind nur 847 Milliarden. Nein, Scherz beiseite. Ich glaube, das illustriert ganz gut das Dilemma, was wir haben. Meine Befürchtung ist, dass man nach den Entscheidungen mit Mehrheit der Grünen zur Grundgesetzänderung sich darauf verständigt hat, Reformen könnten auch Kritik hervorrufen und deswegen machen wir es lieber mit neuem Geld. Und die Zahl, die Sie gerade genannt haben, kann man ja runterbrechen für Menschen. Ich meine, 847 Milliarden Euro, mit der Zahl kann man ja wenig anfangen als Bürger in Deutschland, weil wenn man sein Konto dazu vergleicht, merkt man, dass das eine extrem hohe Zahl ist mit vielen Nullen. Runtergebrochen auf jeden Arbeitnehmer in Deutschland ist das Plus auf dem Schuldenkonto oder ein Minus, je nachdem, von 18.500 Euro. In nur einer Legislaturperiode. Das ist ein Kleinwagen. Und das ist nichts, was Lars Klingbeil später abbezahlen wird, gemeinsam mit anderen Beteiligten in der Koalition, sondern es werden Menschen zurückbezahlen müssen, die genau für dieses Geld, was jetzt ausgegeben wird, dann wieder arbeiten werden müssen. Die Staatsquote wird steigen, im kommenden Jahr wahrscheinlich auf über 51%, wenn es so weitergeht. Das heißt, der Staat hat am Ende von dem, was Menschen zu entscheiden haben, wo Menschen Leistung zeigen wollen, mehr zu entscheiden als in der Vergangenheit. Und ich finde, da merkt man jetzt ja gerade so an den ersten Reaktionen aus dem Bundestag, da, also meine neutrale Beobachtung der Szene wäre, da fehlt jetzt eine Stimme und die muss es trotzdem geben in Deutschland, denn das kann nicht die eine Lösung sein. Ich bin, das will ich sagen, nicht dagegen, in Infrastruktur zu investieren. Ich bin nicht dagegen und ganz im Gegenteil, auch aus sicherheitspolitischen Gründen in Verteidigungsfähigkeit zu investieren. Aber ich bin sehr dafür, dass bei einer Staatsquote von über 50% der Staat sich selber hinterfragt, ob er das Geld ausreichend klug ausgibt. Und ich finde, das ist das Mindeste, was Menschen von Politik erwarten dürfen.
Und,
ich fand, das war jetzt konstruktive Kritik gegenüber der Bundesregierung.
Das war konstruktive Kritik. Ist ja schön, dass das auch noch möglich ist. Es wäre schön, wenn das auch im Bundestag von der dortigen Opposition möglich wäre. Vielleicht, wenn wir jetzt mal zurückblicken auf alles, was seit November passiert ist, ertappen Sie sich manchmal bei dem Gedanken, dass Sie sagen, verdammt, wären wir vielleicht doch lieber in der Regierung geblieben?
Nee, ich muss ja immer von dem Wissen von damals her zurückdenken. Und ich habe selbst im Kanzleramt gesessen, das ist kein Geheimnis, im Koalitionsausschuss. Und der Vorschlag des damaligen Bundeskanzlers Olaf Scholz war einer, der erstens nicht verfassungskonform war und zweitens nicht wirklich super begründet. Er hat einfach gesagt, da fehlt Geld im Haushalt, deswegen müssen wir mehr Schulden machen. Jetzt werden Sie zu Recht antworten, naja, aber jetzt macht ja die SPD zusammen mit der Union ein Vielfaches dessen. Natürlich könnte ich sagen, wenn ich das gewusst hätte, dann ja lieber die sehr solide Finanzpolitik der Ampel fortzusetzen. Aber erstens wusste ich es damals nicht und zweitens kann das ja nicht der Politikansatz sein. Nach dem Motto, bevor jemand noch Schlimmeres macht, bleiben wir doch lieber hier sitzen. Mein Anspruch ist ein anderer und ich glaube auch, der Anspruch an Politik ist ein anderer. Und das ist auch, muss ich ehrlich sagen, jetzt weiß ich, werden Sie das parteipolitisch einordnen, nachvollziehbarerweise, aber da ist schon Enttäuschung bei mir persönlich dabei, dass man im Vergleich zwischen Geld ausgeben und Reformeifer so viel die Waage in Richtung Geld ausgeben gedreht hat. Das habe ich offen gestanden nicht erwartet.
Mhm. Ich höre Enttäuschung raus. Die Erwartungshaltung, die wahrscheinlich niedrig war, wurde noch unterboten.
Ja, es gab diesen einen Slogan im Wahlkampf, in den Reden habe ich ihn auch mal benutzt, dass die Union ein bisschen ist wie ein Chamäleon, sie nimmt immer die Farbe ihrer Koalitionspartner an, aber als wir noch mit der SPD regiert haben, waren die gar nicht so rot, wie jetzt die Union geworden ist, deswegen, ich mache es jetzt persiflierend, aber ernsthaft, ich gönne dieser Bundesregierung auch 100 Tage. Ja, es wird immer mal einen Hinweis von mir geben. Ich habe ein Interesse daran als Staatsbürger, dass die Regierung von Herrn Merz erfolgreich ist. Ich will das auch in der Deutlichkeit sagen. Ich bin nicht derjenige, der an der Seitenlinie steht und sich darüber freut, wenn die einen Fehler machen. Aber ich erwarte nach den 100 Tagen allerspätestens wesentlich mehr als das, was jetzt in Form eines Bundeshaushaltes vorliegt. Es gibt ein paar steuerliche Überlegungen. Gut, wenn die wenigstens kommen. Kurzer Adressat, falls jemand zuhört aus den Ländern, da wäre gut, wenn da jetzt nicht dauernd Wegegeld verlangt wird, sage ich mal in Richtung Bundesrat, wenn eine Bundesregierung sich zumindest auf den Weg macht, gewisse steuerliche Entlastungen zu machen, auch für die Privatwirtschaft aus meiner Sicht zu spät und zu wenig, aber zumindest das sollte durchgehen durch den Bundesrat, ohne dass große Kompensationsleistungen gemacht werden müssen. Aber Sie werden jetzt nicht jemanden erleben, der dauernd einfach nur eine Bundesregierung kritisiert, das ist nicht mein Anspruch.
Sie haben gerade ehrenvollerweise gesagt, dass Sie ja auch als Staatsbürger ein Interesse daran haben sollten, dass die Regierung Merz erfolgreich ist. Sollte sie das nicht sein und sollte sie, ähnlich wie die Ampel auch, vorzeitig scheitern, ist die FDP dann bereit?
Die Frage für was? Also selbstverständlich ist die Antwort ja. Und gleichzeitig muss eine politische Partei immer bereit sein, weil es immer Unwägbarkeiten gibt und sich politische Rahmenbedingungen ändern können und man bereit sein muss, auch Verantwortung zu übernehmen. Ja, klar. Aber sehen Sie mir nach, dass ich heute nicht über Neuwahltermine philosophiere. Das wäre nach gut 50 Tagen sind es jetzt, glaube ich, das wäre billiger Scherz.
Das verstehe ich. Aber sollte es dann, und selbst wenn es in 4 Jahren ist und es für die FDP klappt und die FDP da reinkommt, wäre sie dann, wenn Sie dann in 4 Jahren immer noch dabei sind, soweit, dass Sie sagen, wir würden auch sofort wieder Regierungsverantwortung übernehmen?
Ja, ich finde, das ist der Anspruch, wenn man für ein Parlament kandidiert, wenn man ein Angebot hat, das auch in Realität umzusetzen, in politische Praxis. Und zwar gelingt das in aller Regel aus Regierungsverantwortung. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus Opposition heraus Dinge beschlossen werden mit Mehrheit, ist relativ gering. Insofern natürlich ist das der Anspruch. Und gleichzeitig will ich dann spätestens, wann immer dieser Termin ist, ich gehe ja auch von 2029 aus, in der Lage sein, den Menschen ein Angebot machen zu können, von dem sie sagen können, das ist etwas, was für Deutschland trägt und diesen Anspruch des Reformeifers habe ich auch an meine eigene Partei.
der Bundesvorsitzende der Freien Demokraten, Christian Dürr. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Berlin Mitte Talk, der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.